Mensch, bin ich bereit. Wir nehmen auf, wir sind quasi live. Und mit wir meine ich außer mir den sagenhaften, heute etwas partyzerstörten Ost. Hallo Ost, schön, dass du wach bist.
Party zerstört, das ist eine Frechheit, ist das. Das kann man so nicht stehen lassen, lieber Herr Drees.
Ja, das kannst du ja im Laufe der heutigen Folge kannst du das ja ausräumen. Ich erwarte dich nicht weniger als in Spitzenform. Wie läuft denn dein Tag bis jetzt? Wir dürfen verraten, es ist ein Sonntag. Du hast einen harten Job am Glas gehabt letzte Nacht. Wie ist dein Sonntag denn bis jetzt gelaufen?
Ich würde es jetzt nicht heißer kochen, als es ist. Der Apfelwein war sehr lecker. Ja?
Sämtliche Liter.
Und der Mexikaner auch. Mehr gab es gar nicht. Alles gut, ja.
Oh, ich kann mich daran erinnern, als wir das letzte Mal dort zu Gast waren, da gab es auch sehr, sehr viel. Richtig unangenehm viel Mexikaner. Und der war so köstlich einfach.
Ja, ist er. Den macht er gut, muss man sagen, der liebe Fabian, ja. So, aber wir wollen ja nicht über Mexikaner und Apfelwein reden, ja.
Sondern, was schade ist.
Ja, was schade ist, aber wir sind quasi in den Startlöchern für die Memento Mori Tour, die am Dienstag in Amsterdam losgeht. Oh. Wir machen jetzt heute eine kleine vorgezogene Aufnahme, weil wir am Freitag natürlich wieder unseren Webcast bereitstellen wollen. Deswegen, den hört ihr jetzt alle, ja. Und wir müssen aber jetzt heute schon ein bisschen vorarbeiten, weil das nächste Woche wahrscheinlich sehr turbulent werden wird, so wie ich uns kenne. Ja. Und Thema, was wir uns heute ausgesucht hatten, war ja tatsächlich am Freitag, wenn wir die Folge dann live schalten, ist genau 30 Jahre her, dass Depeche Mode in Lille ihren Warm-up-Gig für die Devotional-Tour gespielt haben damals. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, bevor wir uns dann mit den neuen Tourgeschehen natürlich auseinandersetzen, einmal nochmal diese großartige Zeit der Devotional-Tour hochleben zu lassen und uns dran erfreuen, wo wir da gewesen sind, wo ihr gewesen seid. Wie war das damals mit den Tickets? Was gab es für Randerscheinungen zu dieser Zeit? Da wird es mit Sicherheit auch die eine oder andere lustige Geschichte dazu geben. Aber ich habe ein kleines Jingle vorbereitet. Das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Das würde ich mal ganz kurz abspielen.
Ja, total aus dem Häuschen. Also jetzt schon vorab.
Ja. So, hoffen wir, dass das jetzt alles hier technisch funktioniert, ja. Also Kasi, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe eben meinen Arm in die Kamera gehalten. So viel Gänsehaut kann man gar nicht erzeugen, ja.
Ah, ja.
Das war.
Ja, schade, dass er dachte, er ist in Hannover, dass er das gar nicht mitgekriegt hat, dass er in Garbsen war.
Ja, aber das darf man wahrscheinlich kein Hannoveraner sagen, aber das kann man auch unter eins laufen lassen, ja.
Das ist so, wenn du mit einem Billigflieger unterwegs bist, ne? Und ja. Dann denkst du irgendwie, ja, fliegst du ab Düsseldorf, am Arsch, holländische Grenze, Freunde. So.
Ja, aber das war tatsächlich So Germany, Good Evening Hannover. Das war der erste Deutschland-Gig von der Devotional-Tour damals. Auf dem Pfingstmontag im Sportpark Garbsen. Ich glaube, heute steht da ein Einkaufszentrum, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das Eventgelände, ja. Ja, der Weg bis dahin war weit, ja. Aber es war irgendwie ein sehr, sehr bewegendes Jahr, Kasi, 1993. Wie startete denn das bei dir?
93 war ich ja Rocker. Hatte ich das schon mal erzählt, dass ich ein langhaariger Rocker war?
Ich dachte ein Hip-Hopper.
Auch.
Auch, okay.
Ich war viele Sachen damals. Ja, wir sind ja in so eine unfreiwillige Depeche-Pause gegangen. Das war ja nach Violator war ja erstmal unangenehm viel nix, weil du warst es so gewohnt, jedes Jahr kam irgendwie was raus. Und selbst bis dann die Violator erschien, das war ja dann schon unverhältnismäßig langer Zeitraum seit dem letzten Studioalbum. Und auf einmal wusstest du gar nicht so richtig, was los ist. Irgendwie. Es war sehr, sehr lange, sehr, sehr still um die Band. Und gleichzeitig, komplett unabhängig davon, habe ich so mit meinen Nicht-Depeche-Freunden, ich hatte ja irgendwie nichts wie eine Depeche-Bubble. Ich hatte ein paar Bekannte, die Musik auch sehr mögen und mit denen man auf Konzerte gehen konnte. Aber die waren halt, das ist ein bisschen so wie heute, die sind halt nicht um die Ecke und so. Die Clique, mit der man rumgegangen hat, war eine komplett andere. Und wir waren musikalisch einfach, jeder war so auf seinem eigenen Planeten unterwegs. Wir hatten da irgendwie so einen Disco-Typen dabei, der einfach so Disco-Charts-Kram gehört hat, so Ende der 80er. Dann hatten wir ja einen Metal-Typen. Mich hatte man dabei. Ich war immer der Schwatte bei uns. So, weißt du? Und so hat sich das dann irgendwie ein bisschen so über die ganz frühen 90er so entwickelt, dass man zwar viel Sachen miteinander gemacht hat, aber tatsächlich irgendwo zusammen tanzen gehen war immer schwierig. Du wusstest, hier kommt wieder nur einer so richtig auf seine Kosten. Ob das jetzt irgendwie ein Hip-Hop-Konzert war oder irgendwie so ein Metal-Abend in der Disco, was auch immer. Man wusste immer, die anderen machen früher oder später lange Gesichter. Das kann man nur mit etwas Alkohol korrigieren. Ja, und das passierte dann in den frühen 90ern, so 92, 93, dass auf einmal das so alles so zusammengewachsen ist. Kurt Cobain wurde unser ganz großes Idol und gleichzeitig so Faith No More, solche Geschichten, Buddy Count. Auf einmal gab es dann so Bands, die haben gleichzeitig Synthesizer verwendet, irgendwie haben Metal-Gitarren dabei gehabt, haben mal gerappt, mal gesungen. Auf einmal passte das so alles zusammen und das bedeutete für uns, alles klar, jetzt können wir auch tatsächlich wieder zusammen in die Disco gehen. Damals sagte man, glaube ich, tatsächlich noch Disco statt Club und die Musik funktionierte dann für uns alle plötzlich. Ja, und in diesem Zug ließ man sich dann so die Haare etwas wachsen.
Also wenn ich dich jetzt so angucke, kann ich mir das jetzt so nicht vorstellen.
Ja, das war damals einfach vielleicht übertrieben lang. Deswegen müssen die jetzt ab sein, damit sich das auf Distanz ausgleichen, sag ich mal. Das, ja. Das ist nichts anderes als fair, finde ich. Ja. Doch, das ist so. Naja,
aber,
jedenfalls,
aber ich,
nachdem man so eine... Ja, bitte?
Aber ich finde, du hast einen entscheidenden Punkt gesagt. Es waren wirklich diese zwei Jahre Depeche-Pause, wo man auch sehr wenig über die Band gehört hat. Hat man sich tatsächlich auch so ein bisschen anders orientiert. Also ich war dann musikalisch tatsächlich auch so ein bisschen Richtung, Hip-Hop kann man dazu nicht sagen, aber es waren dann so die Schwergewichte Public Enemy, Ice-T, Buddy Count, ja, hast du auch schon gesagt. Mhm. Also so Sachen hat man dann tatsächlich auch gehört. Und das war auch nach dem World Violation Tour Konzert. 1990 war dann tatsächlich mein zweites Konzert, wo ich war, da muss man sich mal vorstellen, ein Konzert pro Jahr, ne? Das ist ja heute undenkbar, war mein zweites Konzert war dann im Musikzirkus Oberhausen, also quasi bei dir um die Ecke, ja, war das ein Konzert, so ein kleines Festival mit Ice-T, Hijack und Nat the Cat, also so ein komplettes Rapper.
Hijack, tatsächlich, aus England?
Aus England, ja, die waren auch sehr, sehr geil, ja, tatsächlich, ja.
Hijack the Terrorist Group.
Richtig, genau.
Here comes the Hijacker
from
the
genau.
Terrorist Group with rhymes on the attack that never missed troops. Mann.
Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein in unseren Hip-Hop-Podcast.
Das ist ja unfassbar. Ich hätte schwören können, dass aus unserer Bubble niemand auch nur ein bisschen was mit diesem Namen Hijack anfangen könnte.
Doch, doch.
Ja, Mensch,
da bin ich ja das erste Mal
schwer überrascht hier gerade.
Hab ich live gesehen, ja, in Oberhausen, ja.
Geil.
Ja, nee, und so hatte man dann tatsächlich, also das DM-Zeug, das war natürlich immer omnipräsent mit dabei. Also gerade bei mir ging ja dann so ab der World Violation Tour dieser Bootleg-Wahnsinn los. Mhm. Wo ich dann Konzerte zusammen gesammelt habe, ja, für die Jüngeren unter uns, unter Bootlegs. Das sind vom Künstler nicht autorisierte Live-Mitschnitte, ja, die gerne auch auf Vinyl oder CD gepresst wurden und so verkauft wurden, ja. Also
qualitativ, speziell wenn es Videos waren, schon so ein bisschen in so Richtung Yassi, ne, so ein bisschen, so wie ihre Live-Mitschnitte. Jetzt überlege ich, ob ich den Namen einfach so droppen durfte. Das ist
ja
schwierig,
das ist immer, jetzt hart,
das ist schwierig,
ne? Ja,
schwierig.
Ja.
Aber,
ja,
aber, so
aber man muss sich das vorstellen, wie schlechte Facebook-Live-Videos, ja. Egal von wem.
Ach, ja. Das wird uns um die Ohren fliegen, das merke ich schon.
Naja, und das war, das lief halt parallel logischerweise. Aber man hat dann tatsächlich auch die Fühler so in andere Richtungen ausgestreckt, ja. Too Live Crew
blieb,
übrigens
blieb
war.
Blieb ja nicht
war,
aus.
Too Live Crew war da übrigens auch sehr populär, ja.
Da müsste ich sogar noch Maxi-CDs von haben.
Ja, ich habe da sogar Vinyls von. Habe ich mir, als ich neulich mal in den USA war, habe ich mir die gekauft. Und dann waren wir da in so einer Beach-Bar und dann denkst du, Alter, das ist so geil hier. Das ist ja original. Genau so hast du dir das immer vorgestellt. Damals, wenn du Too Live Crew gehört hast, dann bin ich zum DJ gegangen und habe gefragt, ob er mal Too Live Crew spielen kann. Boah, dass wir nicht rausgeflogen sind, war dann auch alles, ne?
Ja, das ist auch, glaube ich, genau die Maxi-CD, die ich habe, Band in the USA.
Ja, genau. So, Themenwechsel, wir waren bei 93 stehen geblieben.
Ja, genau. Es war sehr, sehr ruhig. Man hat plötzlich andere Musik gehört und huch, auf einmal war man langhaarig. Ganz, ganz merkwürdig. Ja, und dann hat man in einer Bravo, ich kann das nicht mehr so richtig einordnen, warum ich diese Bravo gesehen habe, weil 93 war ich nun nicht mehr so ein regelmäßiger Leser dieses Magazins, sag ich mal. Jedenfalls erinnere ich mich da an so ein Bild. Es gab tatsächlich, das war aber auch, ich glaube, noch nicht mal halbseitig, diese Berichterstattung über Depeche, gab es dann mal wieder was. Und da stand dann irgendwie ein sehr, sehr langhaariger Dave. Ich erinnere das so, als hätte er in der Küche gestanden irgendwo. Und lächelte so in die Kamera rein und sah einfach unfassbar schlecht aus. Und mit schlecht meine ich gar nicht mal, warum hat der Affenkopf plötzlich eine lange Mähne? Das meinte ich gar nicht mal, da hat man sich natürlich drüber erschrocken. Aber schlimmer war, dass er so unfassbar abgemagert war. Und das war eben so die Zeiten, wo dann ja das erste Mal so wirklich Stars den Arsch zusammengekniffen haben, weil sie an AIDS verstorben sind. Das ging ja so Mitte der 80er, glaube ich, los irgendwie. Wann ist Freddie Mercury nochmal gestorben? War das nicht auch Anfang 90er?
Ja, 91, glaube ich, war das. Ne?
Irgendwie so. Das passte so schön so ins Bild. Und dann denkst du, Alter, der wird ja wohl hoffentlich nicht hier einen Abflug machen, der Kollege. Der sah einfach nicht gut aus.
Ich glaube, das Foto war aus der Madrid-Session, wo die das Album aufgenommen haben. Da steht er in der Küche, glaube ich.
Das kann tatsächlich sein.
Wo sie seinen Geburtstag gefeiert haben. Das müsste ja dann sein 30. gewesen sein, 92. Haben sie ja Songs of Faith and Devotion aufgenommen. Und dann wird das wahrscheinlich aus der Session gewesen sein. Ja, sah sehr
besorgniserregend.
Besorgniserregend. Ja. So, jetzt das Wort hat mir jetzt gefehlt. Ja, da sah es aus. Ja, ja. Also es war.
Da klopfte zwischendurch immer nochmal der Vorabend an.
Ja. schön ausgedrückt, ja.
Wortfindungsstörungen, das ist immer der Gratisgewinn am Ende der Pulle Apfelwein.
So. Ja, das ist der Sprachchip ist noch nicht wieder justiert, ja. So ist es.
Ja, Madrid war ja hier diese Nummer, we were going to live together, record together, and it was going to be wonderful. Und wie sich hinterher herausstellen sollte, war maximal so mittel-wonderful, glaube ich, alles. Naja, aber das war so jedenfalls so das erste Mal, dass Depeche und ich wieder so in Kontakt gekommen sind. Ja, und das nächste war ja dann tatsächlich die Vorab-Single. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und für alle Fans sprechen, aber ich glaube schon, als dieses Video das erste Mal lief, da sind außer meiner noch diverse andere Kinnladen runtergekracht, oder?
In der Tat. Bei mir hat aber vorher noch was anderes gekracht, weil das Album. Oder zwei Sachen sind gekracht, ne? Also das Album, also Release-Datum, I Feel You, war ja am 15.02. Mhm. Und ich meine, diese Video-Weltpremiere war auf dem Samstag irgendwie um 13 Uhr oder so war die terminiert, ja?
Ja.
Und ich habe tatsächlich zwei Tage vorher, also dann am Donnerstagabend, also bevor I Feel You rauskam, ja, ich war jung und dumm. Es hat draußen geschneit. Und es macht so viel Spaß, mit dem Auto bei Schnee einfach so ein bisschen durch den Solling zu fahren. Weil in der Disco war auch nichts los. im Auto hast du immer schöne Musik und ich habe tatsächlich, ich habe Birmingham gehört, ja. Also Birmingham zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, ja.
Anscheinend.
Schön, Everything Counts, ich glaube, es war eine Kassette, wo ich mir das Hamburg 84 drauf kopiert hatte, weil die Live-Version, die finde ich halt sensationell großartig. Ja, und dann bin ich, habe ich schön bei Birmingham irgendwie, da kam die Kurve. Ich habe auch eigentlich gemeint, dass ich gelenkt habe, aber das Auto war halt irgendwie so schneemäßig. Hat er gesagt, nee, ich fahre jetzt mal hier geradeaus da auf diesen Baum.
Komplett andere Pläne.
Auf den Baum zu, ja, irgendwie um 23 Uhr. Ja, schönes Ding. Kein Handy dabei, sonst auch nichts, ja. So ging das ungefähr los mit das Zauberjahr 93, ja. Vorher hatte ich noch ein anderes Erlebnis. Das war auch eine Sache, die musste dann geklärt werden. Ich hatte damals tatsächlich eine Freundin, die fand Depeche Mode kacke. Also so richtig.
Unverschämtheit.
Ja, so richtig. Also,
was sind das denn für Menschen?
Wenn du die Mucke anhattest, irgendwie so, boah, was eine Kacke, irgendwie. Also das kannst du ja nicht lange anhören, ne? Das war dann auch noch ein Thema, das musste noch bis zur Tour geklärt werden. Habe ich dann auch gemacht.
Ja, du hast mir diese Geschichte ja neulich schon so ein Brühwarm erzählt. Ich würde dich echt bitten, das einfach nochmal kurz, nochmal vielleicht kurz wiederzugeben hier.
Ja gut, ich meine, du nimmst dir das dann halt vor am Freitagabend, ja, und sagst halt jetzt, heute machst du Schluss, so. Ah ja, und dann kommt die und dann, ja, lass mal ins Kino gehen, da läuft Bodyguard. Super, dann musst du... Er musste dir halt erst noch diese Schmonzette angucken.
Habt ihr Händchen gehalten beim Film?
Nee, ich glaube, nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Naja, dann musste halt erst der Film laufen, die 2 Stunden, mehr oder weniger, da kam es jetzt auch nicht drauf an. Ja, so war das, 93. Ja, es war eine schöne Zeit. Ja.
Und Schluss gemacht hast du dann beim Rausgehen oder...
Nee.
Oder beim Verabschieden?
Beim Verabschieden tatsächlich.
Ich hab mich übrigens, lass mal einfach irgendwie jetzt nicht nur sowieso jeder für sich nach Hause gehen, lass mal einfach nicht mehr treffen.
So ungefähr, ja. Ich glaube, ich habe mich nur nach Hause fahren lassen. So, jetzt reiß auf.
Was für ein Penner du einfach bist. Gut, dass die Zeiten vorbei sind. Schön, dass wir dich da glatt gezogen haben.
Ja. Ich war 20, Mann.
Ne? Ja, okay, das würde ich sogar vielleicht gerade noch gelten lassen.
Ja, und da muss man halt auch sagen, ne, mit Depeche Mode ist nicht zu spaßen, ja, mit Depeche Mode Fans. So?
Ja.
Da.
Das wird der Schappi auch noch erleben auf dieser Tour.
Ja. Okay, so komm weiter jetzt. 93.
Da machen wir aber in einer Sonderfolge.
Und da machen wir eine Sonderfolge. Weiter. Ja. Nee, auf jeden Fall.
Große Schappi-Sonderfolge wird.
Genau. Auf jeden Fall ging dann 93, ging eigentlich musikalisch dann. Mit Songs of Faith and Devotion, glaube ich, Release-Datum, 19.03.1993, kam dieses Machtwerk raus. Für mich ja nach wie vor eins der besten Alben von Depeche Mode, wobei bei mir die Music for the Masses ein Stück weit höher noch im Ranking ist. Aber man erkennt ja dran, dass Depeche Mode selber dieses Album auch lieben, weil über die letzten Tourneen war immer der größte Anteil, wenn du guckst, von welchem Album spielen sie wie viele Songs, ist Songs of Faith and Devotion eigentlich immer sehr, sehr stark mit vertreten, ja. Und ja, das kam raus. Ja,
merkt man auch dieses Jahr wieder tatsächlich.
Ja, es sind ja wieder ein paar Stücke drin. Und was aber parallel auch noch rauskam, und da bin ich dann so das erste Mal so zu so einem klassischen Independent-Konzert dann gekommen, das war der gute alte Philipp Boa in The Voodoo Club, hat die Boa Fenia rausgebracht. Die ist jetzt auch tatsächlich 30 Jahre geworden. Da hat gestern...
Großartig.
Oder vorgestern hat sich hier der Postmann geklingelt und hat die limitierte Vinylauflage zum 30-jährigen Jubiläum hier mehrfach abgeladen. Ne? Und da war ich dann auch auf dem Konzert. Das war dann so ein bisschen Warm-up für die Devotional-Tour. Und dann ging das im Grunde los. Ne? Und dann war ich, glaube ich, in Göttingen und in Hannover. Und witzigerweise, letzte Woche, weswegen auch unser Podcast verspätet bereitgestellt war, tatsächlich war ich auch bei Philipp Boa in The Voodoo Club in Hannover, ja. Also an alter Wirkungsstätte sozusagen. Ja, und das OneDrive wollte halt nicht, deswegen musste der Kasi ein bisschen auf meine Aufnahme warten. Aber das haben wir ja dann auch hinbekommen, ne?
Hat ja keiner gemerkt, so richtig.
Genau, nee, und dann, ja, und dann ging das los und, ich habe ja gesagt, wir wollen auch mal so eine richtige Nerdy-Folge machen. Da sind wir heute auf einem guten Weg. Weil, was ich dir jetzt zeige, Kasi, ich war mal im Archiv gestern. Jetzt muss ich mal hier gerade mal suchen in meinen Haufen, den ich hier gemacht habe.
Ist schon wieder im Archiv verschwunden, ne?
Nee. Aber ich habe hier so viele Sachen gestern.
Boah, Finia, das war hier so Johnny the Liar und so, ne?
Ja, genau.
Get Terminated, Fiesta, oh.
Also, ich habe gestern, als ich dann mal in meinen Unterlagen geguckt habe, musste ich ein bisschen schmunzeln, habe gesagt so, alter Ostermann, du bist echt nicht ganz rein im Hirn, weil ich habe Folgendes gefunden. Ich habe noch die Original, ich zeige dir jetzt mal in die Kamera, ich habe noch die Original-Briefumschläge von den Tickets der Devotional-Tour, die ich mir gekauft habe.
Das ist ja unfassbar.
Ja, und da ist nämlich hier einmal abgestempelt Westfalenhallen Dortmund, ja, mit hier diesen damaligen Aufkleber, so wenn das Einschreiben ist, ja, da wurde ja mal sowas drauf gepinnt. Und dann habe ich hier nochmal, ja, das war für Mannheim.
Gibt's ja gar nicht.
Ja, der telefonische Ticketservice Mannheim, hatte ich ja das letzte Mal erzählt, wie kompliziert das war, da Karten zu kriegen. Und daher weiß ich jetzt auch, wenn ich die gekauft habe, weil die Dortmund ist abgestempelt am 23.02. und Mannheim ist abgestempelt am 19.02. Knaller, ne?
Das ist das ein dickes Ding mit dem Datum jetzt, mein lieber Schwan.
Ich werde die auch wieder wegheften. Ich glaube, die werden mal irgendwann viel wert sein.
Ich habe immer noch eine nicht abgerissene Eintrittskarte fürs Dortmund-Konzert tatsächlich.
93, oder?
Ja.
Nicht schlecht.
Ich habe mir ja zwei Karten gegönnt und damals irgendwie so zwei liebe Freundinnen, wie gesagt, aus meiner Wuppertal-Depeche-Posse, Judith und Steffi, die sind irgendwie, weiß ich nicht, die sind so viel jünger als ich, sind aber unverschämterweise sehr viel näher an die Band rangerückt, als mir das jemals vergönnt war. Und die sind dann immer eingeladen worden. Nach dem Konzert schön, hier kommt mit auf Party. Die hätten auch einige Geschichten zu erzählen, glaube ich. Und wahrscheinlich sehr viele von diesen Geschichten, die auch tatsächlich nicht so erzählt gehören, öffentlich. Naja, jedenfalls habe ich die getroffen vor der Westfalenhalle. Und die sagten mir dann irgendwie, ja, wir haben noch keine Tickets, die müsste uns der Andy Franks gleich noch erst bringen. Die waren das zu dem Zeitpunkt also gewöhnt mittlerweile, dass die versorgt wurden mit Backstage-Pässen, mit Eintrittskarten. Die mussten einfach nur sehen, dass sie hinkommen jeweils. Die hätten sogar auch mitreisen und da pennen können im Bandhotel. Aber das wollten die nicht und ich glaube vor allen Dingen, die Eltern wollten das nicht. Ich weiß nicht, ob die noch nicht 18 waren oder gerade so an der Schwelle, so leicht drüber. Kann sein, die waren so 18, 19 zu dem Zeitpunkt. Da hätte ich als Mutter hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, nee, mach mal nicht lieber das Rock'n'Roll-Leben.
Also ich glaube, meine Mutter hätte da vollstes Verständnis gehabt.
Mit Sicherheit,
ja.
Weil du aber auch ein braver Typ bist.
Ja, bei
Mädchen, da weiß man ja immer nicht so richtig.
Ja,
so,
ja.
Haben wir ein bisschen Sexismus auch drin. Das zieht immer gut bei den Leuten.
Ja, das stimmt.
Naja, jedenfalls standen wir dann da, haben uns ein bisschen unterhalten und mussten warten, dass der tatsächlich rumkam. Und dann kam der. Andy Franks steht auf einmal vor uns, hat so eine Runde um die Westfalenhalle gedreht und hat dann Tickets rausgehauen. Und weil ich als guter Kumpel vorgestellt wurde und dabei stand, habe ich eben auch meinen Backstage-Pass bekommen und mein Ticket, wo dann auch draufsteht, Freikarte, also aus dem Andy Franks, aus seinem heiligsten Privatschatullen-Kartenrepertoire. Und die Karte habe ich tatsächlich auch noch, natürlich. Aber Umschläge habe ich echt irgendwie nie aufgehoben.
Ja, es ist schon strange, weiß ich auch nicht, warum man sowas macht, aber es hat mich ein bisschen erfreut, als ich das gestern gesehen habe.
Ja? Ich habe in meinem Depeche Mode-Ordner, wo ich leider feststellen musste, dass ich irgendwann Ende der 80er mit aufgehört habe, also ich glaube, die Violator habe ich schon nur noch so am Rande mitgenommen. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo man einfach diese Pop-Zeitschriften nicht mehr jede Woche geholt hat. Das hängt da wohl mit zusammen. Na jedenfalls, bis es soweit war, dass man das nicht mehr gemacht hat, habe ich auch wirklich alles ausgeschnitten und alles eingeklebt und abgeheftet. Und da gab es in der Bravo zum Beispiel immer so eine Vorschau. Da wusste man dann schon, welche Poster sind denn nächste Woche drin oder welche Berichte. Und da gab es dann irgendwie manchmal so diese Poster-Vorschau. Und das waren einfach, die waren fingernagelgroß, manchmal noch nicht mal. Und ich habe tatsächlich noch so einen Briefumschlag, da sind diese ganzen winzig kleinen Bilderchen noch drin. Und die kannst du auch einfach, da kannst du nichts mit anfangen. Das sollte man auch eigentlich nicht erzählen, das ist echt unschön tatsächlich. Aber die habe ich auch noch. So viel zu merkwürdigen Sammelleidenschaften.
Depeche Nerds.
So.
So.
An welchem Punkt sind wir denn jetzt gerade? Wir wissen jetzt schon, das Album ist draußen.
Genau. Naja, und wir fiebern auf den 31.05. hin, nämlich das große Konzert in Garbsen. Genau. Wie gesagt, die Tickets hatte ich damals tatsächlich erworben, wieder bei unserem guten Pressezentrum Salzmann. Der hat aber zu der Zeit keine Busfahrt organisiert, tatsächlich, sondern du hast da nur die Karten gekriegt. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, dass ich ja hier aus einer Busfahrerdynastie entstamme. Ja. Also habe ich mit meinem Kumpel Kai und Dirk, wir haben dann eine Anzeige im täglichen Anzeiger Holzminden geschaltet, keine Kosten und Mühen gescheut und haben dann eine Busfahrt angeboten nach Hannover zu dem Konzert. Also Abfahrt, geil. Hamannplatz Holzminden, einmal Konzert hin und wieder zurück.
Wie viele Mann haben sich gemeldet?
Achtung, ich muss wieder in meinen Archivunterlagen wühlen, ja, weil auch da kommt natürlich nichts weg. So, wo ist es? Ah, schlecht vorsortiert hier, Herr Ostermann. So, ja, hier ist es. Ja? Weil, original hier schön, kann ich dir auch in die Kamera halten, schön mit Schreibmaschine geschrieben. Ja? Habe ich auch noch hier die Original-Teilnehmerliste aus dem Bus mit kleines Häkchen hinten dran, ob die bezahlt haben oder nicht. Ja? Und wir waren 49 Personen.
Oh, das ist aber sehr ordentlich.
Ne? Hat 18 Mark gekostet, die Fahrt.
War das so ein Selbstkostending oder habt ihr euch auch noch unverschämt die Taschen voll gemacht?
Nee, Taschen voll gemacht nicht, aber es war, war eher so ein, also ich weiß, der Bus hat damals, glaube ich, gekostet 500 Mark oder so, gebucht von Holzminden nach Hannover. Hm. Naja, und dann kannst du ausrechnen, 19, ne, also, ja, ist ein bisschen was übergeblieben, aber wir haben dann meistens zusammen bei diesen Busfahrten, haben wir immer waren dann immer die Getränke dann. Also wenn wir mehr hatten, haben wir einfach irgendwie Zwergenbräu oder irgendwas anderes Günstiges gekauft. Und dann,
Zwergenbräu?
Ja, 6,99 Mark die Kiste damals. Und haben die dann in den Bus reingestellt. Ja.
Alter, 6,99 Mark, das sind 3,50 Euro.
Ja, war ein Qualitätsgetränk. Ja,
ja so, und das war ja noch nicht mal das Günstigste.
So war das, ja. Nee, und so fieberten wir diesen Konzert hin, ja. Und ich habe ja schon gesagt, dass es Pfingstmontag war. Hm. Da kann ich jetzt auch nochmal wieder einen zum Besten geben. Also, was dann halt auch immer so passiert, ne? Irgendwann Anfang der 90er sind wir mit meinen Kumpels gestartet. Wir waren Pfingsten, haben wir immer so ein Männercamping gemacht. Also eigentlich jeder ein Iglu-Zelt, pro Tag eine Palette Karlsquell. Außer ein Streber, der hat immer Hansa-Pilz gekauft. Ja. Schönen Gruß.
Streber, dann. Das haben wir hier aber auch immer getrunken, Hansa. Wir waren schon irgendwie so ein bisschen Establishment eher.
Ja, aber das Karlsquell bei Aldi hat 44 Cent die Dose gekostet und das HP 49 hieß das bei uns tatsächlich. Hansa-Pilz bei Plus gab es das wieder, die mit der Schildkröte. Ne? Das hat nämlich 49 gekostet. Also das ist schon dekadent, ja, muss man tatsächlich sagen. Naja, auf jeden Fall sind wir so immer zelten gegangen und da waren wir dann das Jahr auch. Zelten, es war relativ kalt, glaube ich. Auch irgendwie richtiges Kackwetter, wo man schon dachte so, boah, was gibt denn das dann am Montag? Naja, und wie es dann so ist, ne, man sitzt da rum und langweilt sich, lass mal irgendwas machen. Und dann haben wir American Football gespielt mit einem Blasebalg. Also diese kennt ihr wahrscheinlich und sahen aus wie so eine Gummischildkröte zum Drauftreten. Damit konntest du irgendwie Luftmatratze aufpumpen. Hast du, glaube ich, 3 Stunden getreten. Und dann war das Ding voll, also hier nichts mit Doppelhub und so, ne? Diese ganzen verwöhnten Miraluna-Camper heutzutage, ja. Am besten, wo das Bett schon steht, ja. So, nee, wir haben da harte Arbeit gemacht, ja. Und mit dieser Gummischildkröte oder was immer es dann war, haben wir American Football gespielt. Und ein Kumpel rannte mit diesem Ding vor mir weg und ich wollte den tackeln und hab dann so einen Hechtsprung gemacht und hab den im Flug, haben wir uns so um 180 Grad gedreht. Ich bin auf den Rücken geknallt und er schön mit dem Unterarm bei mir einmal komplett so über dem Brustkorb irgendwie. 2 Rippen geprellt, Lunge angequetscht, ja.
Ach du meine Güte.
Samstagabend in der Notaufnahme, ne? Sonntag dann irgendwie Abreise, Montag Depeche Mode Konzert. Das Einzige, was bei mir, also das Konzert konnte ich machen, aber ich habe die Arme nicht hochgekriegt. Also bei Never Let Me Down Again hier Armwedeln war da schwierig, ja. Ja, so war das, ja.
Ja, das ist ja schade, wenn du die Arme nicht hochkriegst, dann konntest du ja die ganzen vorbeifliegenden Baguettes gar nicht abfangen.
In der Tat, ne, war ja so, ja, dann ja, sind wir jetzt an dem Montag da, ne. Ich glaube, Sonntagabend hat noch Elton John gespielt im Sportpark Garbsen.
Echt?
Ja, und am Montag war dann Depeche Mode da, ja. Und ich habe ja schon einen kleinen Ausschnitt gerade eingespielt hier. Das ist auch so ein besagtes Bootleg, ne? Hat man gehört, dass das keine offizielle Aufnahme ist. Die hat aber tatsächlich ein Bekannter von mir, der auch mitgereist ist, tatsächlich gemacht damals, direkt beim Konzert mit einem Sony WD6 Professional Walkman. Weiß nicht, ob den einer jetzt hier vor Augen hatte. Das war nicht ein klassischer Walkman zur Wiedergabe, sondern mit dem konnte man auch aufnehmen. Der war ein Stück weit größer. Also, sag ich mal, ein bisschen kleiner als damals diese Apfelsafttüten, 1,5 Liter, die es bei Aldi gab, ja. Und ja, der hat dann das Konzert aufgenommen. Das war sehr geil, weil ich natürlich am Dienstag diese Kassetten dann schon hatte, habe mir das dann auf DAT gezogen und konnte dieses Konzert schon hören, ne?
Das ist frech.
Jetzt machst du ein langes Gesicht, ne?
Ja, ich hatte sowas nicht, tatsächlich. Ja? Das hat lange gedauert, bis ich das Konzert irgendwo hatte.
Und wie kriegt man denn so einen riesen Walkman da ins Konzert rein und so weiter, ne? Also spätere Bootlegger, sage ich mal so, waren ja die Geräte klein, hat man ja dann teilweise DAT genommen oder Minidisc später. Das waren ja so kleine Geräte, die konnte man sich immer schön, ich sag mal, ins Gemächt stecken oder dazu. Ja. Ja? Und da wird man ja nicht abgetastet. Das hat da gut funktioniert. Das klappt natürlich nicht mit so einem Klopper. Ne? Mhm. Und da war dann halt tatsächlich der Trick, diese 1,5 Liter Tüte Apfelsaft von Aldi, einfach unten aufschneiden, also an der Falznaht, den Apfelsaft rausmachen, nicht wegkippen, trinkt man natürlich schön. Ne? So, da dann den Walkman rein und mit Watte ausstopfen und unten wieder zukleben. Du durftest damals 1,5 Liter Tetrapacks mitnehmen aufs Konzert zum Trinken. Ja, da hattest du den ratzfatz drin. Ne? Die haben dann abgetastet, so, ja, ist da auch was drin? Ja, oben geguckt, nee, ist auch zu. Also der hat sich da jetzt kein Alkohol reingekippt oder so, ne? Mhm. War aber auch kein Apfelsaft drin. Ja, und so hatte ich relativ schnell nach dem Konzert eine Aufnahme. Und
geil.
Ja, wir sind dann angereist. Es werden ja viele da gewesen sein, die jetzt heute auch hier in dem Podcast zuhören, denke ich mal. Es war irgendwie war es komisch, ne? Es war irgendwie so ein Acker mitten in der Prärie. Dann war da dieses komische Sportgelände irgendwie eingezäunt und es waren unfassbar viele Menschen rund um Garbsen, auf dem Autobahnrasthof Garbsen. Also es war alles voll mit Devotees, ja, wie man dann so schön sagte, ja. Wie bist du denn da hingekommen, Kasi?
Ja, ich bin natürlich irgendwie mit dem Auto mit den Wuppertalern tatsächlich unterwegs gewesen. Ich habe jetzt eben schon hier Yassi einmal gedroppt, den Namen. Ich überlege jetzt bei dem zweiten Namen, mache ich das oder nicht? Doch, mache ich. Kläuser. Thorsten Kläuser. Das war nämlich so, bei uns in unserer Clique war das so die Bootleg-Abteilung. Der hat irgendwie unfassbar gute Kontakte überall hingehabt. Wegen dem habe ich dann letzten Endes auch das Album einen Tag vorm Release schon irgendwie hören können. Da kamen die tatsächlich bei mir vorbeigegurkt und haben mir das vorgespielt. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt.
Ganz kurz, ne? Der Name sagt mir was. Weißt du wieso?
Weil du mit dem wahrscheinlich auch irgendwie gehandelt hast.
Weil ich gestern einen Brief von dem in der Hand hatte und da war einer aus Wuppertal dabei. Und ich meine, es war Kläuser, ja.
Thorsten Kläuser, das ist ja verrückt. Naja, jedenfalls, er war so ein bisschen abenteuerlich nicht gestaltet irgendwie. Ich meine mich zu erinnern, dass der auf dieser 93er-Tour gerne auch mit Cowboy-Hut unterwegs war. Und da ging das dann auch los, dass man so wilde Westen sich irgendwie anziehen mussten. Wilde Westen ist auch lustig, ne?
Der wilde Westen, der fängt doch gleich hinter Hamburg an, oder?
In einem Studio bei Maschen, meiner Meinung nach.
Ja, gleich bei der Autobahn. So.
Naja, jedenfalls, das ist so eins von diesen prägenden Bildern, wie der da so teilweise rumgelaufen ist vor diesen Konzerten. Und die nächste Erinnerung ist tatsächlich auch dieser Acker, dass man da so am Arsch der Heide irgendwo geparkt hat und dann da hingestapft ist. Und dann habe ich will jetzt nicht sagen, einen Filmriss, bis das Konzert losging, aber so in meiner Erinnerung habe ich einfach gefühlt Stunden vor diesem Zaun verbracht. Man wartete irgendwie vor diesem Zaun, dass auch nur irgendwas passierte. Es gab schrecklich wenig Entertainment und ich weiß auch nicht, was da mit Bierbude gerade war. Ich kann mich ganz dünn nur erinnern an alles. Aber ich glaube, das ging alles dann erst richtig los, als sie da irgendwie aufgemacht haben und man da reingelassen wurde. Und an was ich mich noch erinnern kann, Regen. Wir hatten Regen tatsächlich. Es war mein allererstes Depeche Open Air und es war verregnet. Ich glaube, vorher war mehr so nisselig, so ein bisschen, wo man sagte, ach, wenn es so bleibt, ist aber okay. Und ich glaube, zwischendurch wurde es dann aber auch mal unangenehmer, oder?
Also es hat, glaube ich, dann tatsächlich irgendwie nachmittags, wo noch kein Einlass war, hat das nochmal richtig geballert. Und dann war es aber, glaube ich, durch. Und ich kann mich, da kommen wir ja gleich noch zu, also ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern, Never Let Me Down Again, das war gerade so in der Sonnenuntergangszeit, ja.
Oh.
Und woran ich mich auch noch erinnern kann an den Einlass, das war wirklich so, also da hast du jetzt nicht erkannt, dass hier heute irgendwie was Großes, Weltbewegendes passiert. Mhm. Das sah von außen, da hätte auch, keine Ahnung, TSG Garbsen gegen 1. FC Laatzen spielen können. Ja, also irgendwie so. Das Einzige, woran du es erkannt hast, ist, wie gesagt, es waren halt massiv viele Weißhosen, kann man so sagen, unterwegs. Ne? Also 93 hat das ja tief in den Knochen drin gesteckt.
Natürlich.
Nach dem 101-Video, ja, jetzt kommt der auf einmal hier mit langen Haaren und was mache ich jetzt mit meiner weißen Hose und meiner schwarzen Lederjacke? Ja, und
ich möchte ehrlich gesagt auch nicht ausschließen, dass ich auch eine weiße Buchse anhatte.
Ich kann es dir gar nicht sagen, aber es könnte im Rahmen des Möglichen sein, dass ich auch eine weiße Hose anhatte. Ja. Das war halt in damals, ja. Und wir waren keine Ärzte, ja. Nee, das war, und ich kann mich dran erinnern, es gab da wieder das kleine Sammlerherz. Übrigens Sammlerherz, ne? Hast du schon gesehen? Ich hab ein Devotional Tour Shirt extra angezogen heute.
Natürlich, habe ich auch.
Ah, Wahnsinn.
Ich habe das aus Crystal Palace, aber da sind wir ja noch nicht.
Ja, ich habe hier eine ganz billige China-Kopie irgendwie, die ich euch mal geschenkt habe.
Ja, ja, ich weiß.
War ein Fehleinkauf, aber
so ist super.
Kann man mal ertragen. Ist tatsächlich aus dem offiziellen Merch. Auch da habe ich wieder im Archiv, quasi, ich halte es in die Kamera.
Geil.
Geil, ne? Das ist genau hier.
Der Kann Original, aber sein, dass ich glaube, das Ding habe ich tatsächlich aber auch noch.
Der Original-Merch-Flyer von der Tour. Leider ohne Preise tatsächlich. Aber es gab ein paar coole Sachen. Einmal liebevoll von uns der Flaschenöffner genannt. Diese Umhängekette mit, ich glaube, Dave ausgestanzt.
Man durfte übrigens keine Flaschen damit aufmachen.
Nein, das war ganz weiches Material. Hm. Ich kannte Experten, die haben das gemacht.
Ja, eben. Und daher weiß ich es auch.
Und so
habe ich
so
auch immer noch das Dingen.
Ja, ich auch. Liegt hinter mir in meinem heiligen Schrein.
Ist bei dir das Originalband noch dran?
Natürlich.
Bei mir natürlich nicht. Das habe ich irgendwann mal. Wahrscheinlich wurde es aufgrund übertriebener Schwitzerei porös. Hm. Sagen wir mal so. Das war jetzt dann der unappetitliche Teil der Sendung, haben wir das auch abgehakt.
So, dann.
Ja, aber ja, davon ab habe ich es noch.
Ja, dann gab es das Poster. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich halte es mal hin. Ist so ein Bild aus dem 93er-Zeit. Dave vorne mit Lederjacke. Da habe ich dann so eine ähnliche, habe ich von meinem Opa dann irgendwie vererbt bekommen.
Geil.
Ne, da rannte man ja. Musste man ja auch so haben. Musste man ja haben, sowas. Ne?
Ja, sicher.
So, sicher, ne? Und was es auch gab, sehr schönes Tourbook in so einem extra Einschlag drin, also ein Umschlag drumherum, mit sehr coolen Bildern aus der Zeit. Und das ist mir tatsächlich nie untergekommen, es gab auch zwei Mützen. Es gab eine Baseballcap und es gab eine Beanie. Mhm. Ne? Die Beanie habe ich tatsächlich nie gesehen. Also habe ich auch irgendwie so bei eBay, man guckt ja immer mal, ne, ob es irgendwer was verkauft. Die ist mir tatsächlich nie untergekommen, ja. Und dann halt die drei Tour-Shirts. Also ein Longsleeve gab es wieder, so ein bisschen angelehnt an die World Violation Tour. Da gab es ja das mit der Rose auf den Ärmeln. Das ist auch sehr cool. Und hier gab es jetzt einfach auch ein weißes mit diesen Symbolen, also der einzelnen Akteure, Dave, Martin, Ellen und Fletch. Vorne einer drauf, hinten einer drauf und auf dem Ärmeln einer drauf. Hm. Habe ich auch noch, glaube zweimal.
Ich leider einmal nicht. Ich war immer zu pleite. Ich musste Getränke holen, ein T-Shirt war irgendwann immer mal drin noch. Aber ansonsten auch so die Hoodies oder solche Sachen,
ich hab's nie sogar gekauft. Noch, ich habe es sogar noch zweimal, einmal umgetragen.
Arsch. Ich habe damals übrigens, das habe ich eben gemerkt, als ich mich hier in mein Crystal Palace Tour T-Shirt gezwängt habe. Ich habe tatsächlich in L gekauft. Und das muss ja anscheinend gepasst haben seinerzeit. Jetzt bin ich mehr so in der Bauchfreiabteilung. Gut, sei froh, dass du das nicht sehen kannst.
Ja, gut, habe ich Schwein gehabt, ja. Nee, das war der Merch-Abriss da. Es gab auch bei der Tour tatsächlich relativ viele Bootleg-Shirts, die. Das kannte ich so auch noch nicht, das habe ich bei der Tour das erste Mal kennengelernt, dass tatsächlich nach dem Konzert Schwarzhändler T-Shirts und Poster verkaufen. Ja. Auch mal ganz großes Hallo. Und es gab auch Leute, ich mache jetzt kein Name-Dropping hier quasi, und es gab auch Leute, die sind nach dem Konzert über den Parkplatz gelaufen. In Mannheim habe ich da einen kennengelernt, ja. Der hat Kassetten verkauft mit den Konzerten, ja. Und den habe ich in Mannheim kennengelernt, habe ich gesagt, bist du auch am Montag in Dortmund? Ja, natürlich. Ich so, ja, dann bring mir bitte am Montag eine Kassette vom Mannheim-Konzert mit. Alter, ganz großes Tennis, ja. Das war einer von den Kollegen, mit denen das dann tatsächlich auch eine Freundschaft entstanden, über so einen Kontakt, ist auch sehr witzig. Und 95 war ich dann bei ihm auf dem Geburtstag, ich glaube, das müsste dann so sein, ich glaube, der 20. gewesen sein oder so. Und als wir dann so 2, 3, 4, 5 Getränke zu uns genommen hatten, kamen wir dann auf die glorreiche Idee, wenn die nochmal auf Tour kommen, machen wir Europa komplett. Wie das ausgegangen ist, erzählen wir ein andermal. Ja, ja, so war das, ja. Und ja, ich war ja dann auch, also das war ja dann so die Sturm- und Drangphase dann auch irgendwie, ne? Ich hatte jetzt ja dann halt ziemlich direkt diesen Hannover-Mitschnitt, ja, mit dem konnte ich natürlich dann, hatte ich natürlich allerfeinstes Tauschmaterial am Start, ja. Ja,
und da hast du dann dein berüchtigtes, mafiöses Netz aufgebaut.
Ja, so ist es, ja. Und da gibt es auch ein Bootleg tatsächlich von, ist komischerweise auf DM-Wiki ist nicht gelistet. Da ist aber tatsächlich diese Aufnahme, steht da zur Verfügung zum Download. Taper unknown. Ich weiß aber, wer es war. Und ich weiß auch das Equipment, was es war. Verrate ich aber jetzt nicht. Ne? Nicht, dass wir hier noch Probleme bekommen. Ja, und dann habe ich mitgebracht, nochmal dann, weil wir wollen jetzt zum Konzert rein. Ne? Ich halte es dir nochmal hin. Zeitungsausschnitt war damals im New Music Express. Mhm. Ein Bericht und Schlagzeile ist da: What can you do with the Ragging Hannover? Daher kommt der Name von diesem von dem Bootleg. Ja, ich zeig's dir mal hier quasi. Wie gesagt, wir werden dann, ich werde dann auch mal, wenn wir unsere Facebook-Seite haben, werde ich mal die ganzen Sachen abfotografieren und auch reinstellen, damit ihr auch alle mal wisst, um was es geht, ja.
Sehr gute Idee.
Ja, genau.
Wir sollten auch das bei Instagram machen tatsächlich.
Ja, auch da. Ja, und das ist quasi so ein Konzertbericht von dem Hannover-Gig. Ja, und ja, Dave wird hier beschrieben, so ein bisschen. With his keyless teasing and angelic white blues, isn't he a bit of Mick Jagger 69? Fragezeichen. Da hat es sich schon abgezeichnet, ja. Welchen Weg das mal gehen wird.
Ja, ne? Da war ja eigentlich so diese ganze Zirkusdirektor-Nummer noch nicht zu erahnen. Aber da ging es los.
Ja, das war wahrscheinlich der Startschuss, ja. Da ging es los. Und jetzt haben wir weiße Schuhe. Aber das werden wir am Dienstag in Amsterdam sehen.
Ja, freut euch jetzt auch schon mal auf die Schuhfolge unseres süßen kleinen Podcasts.
Genau. Ja, nee, und Ragging Hannover, Ragging heißt ja irgendwie randalierend. Und randalierend war es tatsächlich, ne? Also ich kann mich noch erinnern beim Konzert, dein Kopf war auf jeden Fall in der Horizontalen woanders als deine Füße standen. Es war ein übelstes Geschubse, ja.
Ja, aber das war man ja gewohnt damals irgendwie, so diese Wellenbrecher-Idee, die hatte sich einfach noch nicht durchgesetzt. Und dann stand einfach eine Masse Mensch auf einem großen Gelände. Und das war ja da einfach nochmal irgendwie größer, als ich es jetzt so aus meiner süßen Westfalenhalle oder so gewöhnt war. Ja, ist das so dann ist halt so. Ja, und ich hatte es eben schon mal ganz kurz angedeutet, nicht nur dieses Geschubse war ja schlimm und anstrengend, dann gab es ja auch eine Vorgruppe, die sich, ich sag mal jetzt nicht, in Fankreisen komplett durchgesetzt hat, unter den Devotees. Mit Miranda Sexgarden haben die da sich so ein paar Heulbojen auf die Bühne geholt. Wahrscheinlich heute mit Abstand betrachtet würde ich wahrscheinlich die Lieder nicht mehr ganz so schrecklich finden, aber damals war es schon sehr anstrengend. Und der Depeche-Fan als solcher, der ist jetzt irgendwie, was andere Musik angeht, nicht immer komplett tolerant, habe ich das Gefühl. Ich versuche das jetzt hier diplomatisch gerade zu verkaufen. Die waren also sehr, sehr angepisst. Normalerweise war man schon einfach nicht happy mit dem, was vor der Band da irgendwie auf der Bühne stand. Das hat man meistens irgendwie so gelangweilt zur Kenntnis genommen. So war zumindest mein Eindruck, wenn ich das so beobachtet habe. Ich habe mich schon immer versucht, darauf einzulassen, aber der Rest irgendwie hatte da nicht so Bock drauf. Ja, und das eskalierte zum ersten Mal in Garbsen dann komplett. Das ging damit los, dass die Leute ihre Karten hochgehalten haben. So mit dem Bandmotiv nach vorne, dass die Band, die vorne auf der Bühne sich echt bemüht hatte, auch sehen konnte, dass der ein oder andere Fan eigentlich im Grunde Bock auf eine andere Band hatte. Und dann flogen Sachen. Also ich kann behaupten, irgendwie ohne dass man an die verschiedenen Fressbuden gehen musste, konnte man einen umfassenden Eindruck gewinnen, was alles angeboten wurde. Also alles aus der Baguette-Abteilung, Pizzastücke, Bierbecher, es flog einfach alles auf diese Bühne. Und das ist dann, ja, das ist jetzt vielleicht so lustig, wenn man es dann so erzählt, ne, was einem da so alles irgendwie um die Ohren geflogen ist, aber tatsächlich war es natürlich damals auch schon drüber. Und das sollte sich ja dann auch so fortsetzen auf der Tour. Wie hast du die Band damals wahrgenommen, also Miranda Sexgarden?
Also ich habe die tatsächlich beim Gig selber, ja, also ich habe jetzt nichts geworfen, ne, aber also es war schon ein großer Sport, die Depeche Mode Eintrittskarte hochzuhalten. Kannst du dich daran erinnern? Da haben irgendwie 18.000 Leute irgendwie, du hast dich umgedreht und hast nur diese Depeche Mode Tickets gesehen, ja. und
bis,
fliegende,
bis dahin bin ich auch noch mitgegangen.
Und fliegende Wurstwaren und andere Leckereien aus dem Catering. Ja, ich habe da tatsächlich auch aus dem Archiv, also ich war echt fleißig gestern, ne? Habe ich auch noch wieder was mitgebracht. Auch eine sehr witzige Erscheinung aus der damaligen Zeit. Das ist ein Lustziehen, heißt das. Ne? Answer of Lust, der Depeche Mode Fanclub. Halte ich auch mal hier in die Kamera quasi. Ja? So. Mhm. Das ist, da muss man sich vorstellen, also damals hat man ja auch keine Bilder und so gekriegt. Ja? Und dann, wenn irgendjemand Bilder hatte, dann hat er das auf so einen Schwarz-Weiß-Kopierer irgendwie ausgeschnitten, zusammengeklebt, Text dazu geschrieben, mit Schreibmaschine gerne oder manchmal hier auch schon mit einem Computer. Und dann konnte man immer irgendwie gegen einen Rückumschlag frankiert und ein paar Briefmarken, die man zur Bezahlung reingelegt hat, konnte man immer solche Hefte bestellen. War ich natürlich auch immer vorne dabei und ich habe hier tatsächlich, das müsste eine Ausgabe sein, ja, ich weiß nicht, Impressum, das kam auf jeden Fall, ich will jetzt hier auch den Namen nicht nennen, aber falls diejenigen das hören, vielleicht können sie sich ja mal bei uns melden, kam das aus Extertal, oder Extertal, 4923, alte Postleitzahl. Ah, und da drin steht, 32699 ab 1. Juli, stimmt, 1. Juli 93 gab es die neuen Postleitzahlen.
Das ist ja verrückt.
Ne? Genau.
Haben wir das auch noch geklärt? Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier im Podcast.
So ist es, ja. Sparkasse Lemgo. Ne? Und da waren hier exklusive Bilder drin vom Videodreh I Feel You. Die hast du ja sonst so nicht bekommen. Hat es jetzt hier in wunderschöner Schwarz-Weiß-Kopie. Aber immerhin, ne? Und hier ist auch ein Konzertbericht von dem Hannover-Konzert. Da würde ich jetzt mal kurz mal rauszitieren, würde ich mal sagen. Oder vorlesen.
Sehr gerne.
Doch bevor Depeche Mode begann, startet kurz vor 8 die Vorgruppe Miranda Sex Garden. Es gab mal wieder, wie schon des Öfteren, Probleme mit der Vorgruppe. Auch bei der 90er-Tour wurde die Vorgruppe ausgepfiffen, Electribe 101. Doch diesmal spielten sich ein paar unschöne Szenen hat. Man hat die Gruppe derart beworfen, dass des Öfteren einige Musiker getroffen wurden. Der Höhepunkt war allerdings, dass man mit Lebensmittel auf die beiden Sängerinnen warf. Sie warfen übrigens auch einmal zurück. Ich persönlich fand die Musik gar nicht so schlecht, weitaus besser als das, was man uns mit Electribe 101 geboten hat. Sicherlich ist der glockenhelle Frauengesang nicht jedermanns Sache, aber wer gerne Deine Lakaien etc. hört, wird vielleicht Gefallen daran finden. Übrigens, Daniel Miller holte sie persönlich zu Mute Records. Die aktuelle CD heißt Suspiria. Die habe ich mir auch tatsächlich gekauft. Ja. Und ich war ab Miranda Sex Garden 1994 tatsächlich nochmal live in Hamburg gesehen. Ich bin dann nochmal zum Konzert hingegangen.
Das ist absurd. Das hast du schon mal irgendwann erzählt, aber das hatte ich zum Glück verdrängt. Schade. Ja.
Sichtlich verärgert erschien der Tour-Production-Director Andy Franks nach dem Auftritt von Miranda Sex Garden auf der Bühne. Mit seinem Megafon rief er den Leuten in den ersten Reihen was vor, was ich aber nicht verstehen konnte. Na. Nun hängte man 3 graue Vorhänge auf und verschloss somit die Bühnenfront. Interessante T-Shirts hatten auch die Roadies an. Hinten auf den Shirts stand groß Devotee.
Ja, so ging's los.
So ging's los, ja. Ja, das war's. Wie gesagt, die haben jetzt während des Konzerts bei mir auch keine Jubelstürme losgetreten, aber ja, wie gesagt, ich hab's ja dann tatsächlich noch gehört, hab mir auch die CD gekauft. Kann man sich schon anhören. Also gibt's glaube ich auch bei Spotify. Kann man mal reinhören. So ein bisschen Nostalgie-Feeling, ja.
Ja, ich werde vielleicht echt mal versuchen, irgendwie so die ein, zwei Songs auszumachen, die ich tatsächlich da oder die tatsächlich so im Kopf irgendwie hängen geblieben sind. Irgendwas lief ja dann auch so auf MTV2 hin und wieder von denen tatsächlich. Da war es deutlich weniger schlimm, als wenn man beim Konzert steht und auf Depeche wartet.
Ja, und ich glaube, Ellen war ja dann mit der einen auch verheiratet.
Ja, zumindest zusammen wusste ich noch, aber verheiratet weiß ich jetzt nicht.
Ja,
aber so kann es gehen. In der einen Sekunde schmeißen sie dir die Stullen um die Ohren, in der nächsten bist du schon mit einem aus der Band verheiratet.
Ja, so ist es, ne?
Das waren verrückte Zeiten.
Ah, ich sag's dir. Was hast du vom DM-Gig noch so im Hinterkopf?
Das Beeindruckendste war, du hast es gerade schon kurz angesprochen, war tatsächlich irgendwie so diese, in was für Größenverhältnissen sich das so abgespielt hat, dieser unfassbare Vorhang. Das waren ja auch so mehrere Schichten. Da konnte ja Dave irgendwie so dazwischen stehen, ne, so ein bisschen. Und du hast ihn dann natürlich erstmal wieder nicht gesehen und dann ging ja dieses Soundgewitter los, also dieses Gewitter vom Band neben dem Nieselregen, den wir hatten. Und dann so dieses, auch durch Licht dann irgendwie so Blitze erzeugt. Also es war tatsächlich ein sehr schönes Gewitter-Ambiente. Und dann ging es ja mit Higher Love los. Und das war tatsächlich, also ich, müsste jetzt mal überlegen, aber meiner Meinung nach der beste Opener soweit. Wir hatten da ja auch schon drüber geredet, natürlich ein bisschen verheiratet mit diesem Anfang 86 mit Christmas Island. Aber ich glaube, danach direkt kommt für mich dieser Anfang, wo dann Dave irgendwann zwischen diesem riesigen Vorhang so nach vorne gesprungen kommt. Der hatte damals irgendwie immer so Dinge auch irgendwie um so Kettchen um den Hals gehabt. Nee, nicht Kettchen ist falsch, aber du weißt wahrscheinlich, ja, was ich meine. Ne?
So Hals, Bänder hatte der. So ein Halsband, ja.
Ja, genau.
Das wollte ich dann, damals, man war ja dann auch so, da wollte ich auch unbedingt haben. Und dann natürlich. Wenn du da aber dann in der Kleinstadt mit losgerannt wärst, dann gesagt, Alter, der Ostermann, der hat auch wieder voll ein. Ja. Das war auch die Zeit, wo ich dann tatsächlich auch gerne mal ein weißes Geripptes tragen habe. So zum
Rausgehen.
Ja, musste sein, ja. Ich bitte dich, ja.
Ja, und er hatte da irgendwie damals so, erstmal sah er wieder gesünder aus. Man weiß jetzt natürlich auch nachträglich, dass er da irgendwie komplett fast immer diese ganzen Konzerte auf Sendung war. Das ist vielleicht nochmal irgendwie eine andere Geschichte, über die man reden muss. Aber als Fan hast du natürlich gefeiert, ne? Dass er wie so ein Derwisch über die Bühne gefegt ist und so gefühlt zumindest irgendwie deutlich mehr oder deutlich aktiver war, als man es irgendwie sowieso schon von ihm gewohnt war. Er war ja halt immer aktiv, Posten und eigentlich so der Hingucker, ne? Drei Mann stehen einfach da nur rum hinter ihren Geräten, wie so Roboter. Und vorne macht einer Betrieb. Und das war irgendwie 93 meiner Meinung nach nochmal auf einem anderen Level. Und dann diese ganze Erscheinung mit diesen langen Haaren, ja, das hatte schon sowas Heilandmäßiges. Der Heiland ist zu uns gekommen, um vor uns zu sprechen und zu singen. Ja. Er hat auch, glaube ich, unangenehm viel rumgerotzt, das weiß ich auch noch.
Oh, das macht er aber ne, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast erwähnt hatte. Ich bin ja schon in den USA jetzt bei 3 Konzerten gewesen.
Ernsthaft?
Ja, hatte ich das schon erwähnt?
USA jetzt oder? Die waren ja auch in Kanada schon.
Ja, war ich auch.
Oh,
das
ist ein dicker Hund.
Rotzen ist auch wieder großes Tennis diesmal. Also, ich finde das immer geil, wenn er das macht. So, ich lese noch mal kurz weiter. Ne? Kurz nach 21 Uhr war es dann endlich soweit. Mit Donnern kündigte sich das Intro an. Depeche Mode begann mit Higher Love. Der Vorhang war allerdings noch geschlossen und man konnte Dave nur hören. Das war tatsächlich in Garbs ein bisschen blöd, weil es da ja noch hell war. Bei den Hallenkonzerten war das ja dann mit dem Licht tatsächlich so, dass du die Schatten gesehen hast von Martin, Ellen und Fletch. Das war ja so von hinten projiziert. Das war schon sensationell. Ne? Plötzlich kam er von rechts herausgesprungen. Die Menge tobte natürlich. Ganz in weiß gekleidet und ein schwarzes Jackett trug er. Weiter ging es mit Policy of Twos, wobei man endlich auch Andy, Martin und Ellen zu Gesicht bekam. Auch die anderen hatten sehr schöne Klamotten an, besonders Martins Stage-Clothes gefielen mir sehr. Da war Martin echt cool. Da hatte er so Kettenhose an und so ein Kettenhemd irgendwie mit silbernen Martens, sah schon cool aus.
Yo.
Also ja, war richtig, das wurde neulich, glaube ich, auch bei irgendeiner Charity-Aktion versteigert für Unsummen.
Was hast du denn gezahlt dafür?
Ja, sag ich nicht, hängt bei mir im Schrank wieder, ne? Nein,
ihr könnt es ja nicht sehen, die jetzt zuhören, aber in Wirklichkeit hat er es an.
Genau. Ja, mit dem Unterhemd vom Dave, ja. So, World of Mice, Mayhem Mode Intro. Das war ein Highlight, auf jeden Fall, fand ich. Dann haben wir das erste Mal Walking My Shoes live gehört. Das war sensationell mit diesen Vogelfrauen, die dann auf diesen neuen Displays, die da hatten, unten quer gelaufen sind. Also das war echt richtig großes Tennis. Und dann ging es weiter, Behind the Wheel und Stripped, also Setlist hier, ja, also eigentlich wie heute auch, ne?
Ja, da ging es noch.
Ja, aber ohne Schlagzeug. Also hatten sie auch Live-Schlagzeug, aber da war Ellen dran, ja?
Der
im Gegensatz zu manch anderen Akteuren konnte der so Schlagzeug spielen, dass es sich schön angehört hat. Aber ich will nicht
so
spielen, ja, haben wir auch jetzt da einen Haken dran. wobei ich diese Tour, wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen, habe ich meinen Frieden damit gefunden. Ihr werdet mich nicht ganz so oft schimpfen hören da drauf. Ja.
Wir warten erstmal ab.
Ja, genau. Bei Stripped hat man allerdings ein einfallsloses Video präsentiert. Naja, also da war ein nackter Frauenkörper und da wurde mit dem Edding Strip drauf geschrieben. Also so darüber, ich fand das schon nicht einfallslos.
Eine Spitzen ist eine reine Weltidee, meiner Meinung nach.
Oder? Fand ich auch. Also besser als so einfallslose Videos. Wartet mal ab am Dienstag in Amsterdam, wenn die Esel über den Strand rennen.
Da ist ja wahrscheinlich dann der Autor dieser Zeilen auch vor Ort, ne? Deswegen kann man da jetzt auch nichts gegen ihn sagen, sonst zimmert er uns da eine rein.
Ja, müssen wir aufpassen, ja.
Das ist ein übergriffiger Typ, kann man ruhig sagen.
Ey, du, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, keine Ahnung, wie gesagt. Ist aus diesem Fernsehen. So. Ja, ja, ja.
Ach so, ich war gerade gedanklich bei jemand anders.
Nee, guck mal, hier steht es auch, Impressum steht ein Greetings to einen Stefan und Thorsten Kläuser steht hier auch drin.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist ja unfassbar.
Unfassbar, das, ne?
Zieht sich dieser Kläuser, zieht sich ja wie so ein roter Faden hier durch die ganze Nummer.
Ja, ich habe jetzt nochmal einen mitgebracht. Ich spiele nochmal einen Jingle ein. Das fand ich so ein bisschen stellvertretend für diesen Hannover-Gig. Es gab da auch einen Bravo-TV-Bericht danach, ja. Das ist jetzt der totale Nerdy-Wahnsinn, was ich euch jetzt erzähle, aber ich lasse das mal laufen. Also, was fällt auf? Es klingt tatsächlich relativ trocken und dieser eine Sound ist massiv sehr laut. Und das hört man sogar auch bei diesem Bravo-Video-Ausschnitt. Da ist nämlich auch ein Stück von Policy of Truth. Ich rede über diesen hier. Ne, also der... Der ist sehr, sehr präsent gewesen und das fand ich so ein bisschen bei der World Violation Tour stellvertretend. Das war sehr, sehr trocken, gut abgemischt, auch bei World in My Eyes. Diese Strings und diese, ja, die Töne, die da gespielt werden, die waren dann bei den Konzerten teilweise auch mit einem sehr, sehr geilen Delay belegt, dass die dann immer noch so nachgehallt haben. Also es war sehr cool, ne? Aber das war mir damals auch aufgefallen. Also die kamen da auf die Bühne, Policy of Twos ging los und dann der hier wirklich so furztrocken, bam, haut der da raus. Und du stehst dann so, Alter, wie geil ist das denn, oder?
Ich finde, du jetzt, ja, erstmal super, dass du irgendwie mit solchen Details, so mit so einem Nerdkram aufwarten kannst. Aber ich habe auch direkt das Gefühl, du müsstest einfach öfters mal so zwischendurch einfach so eine Taste spielen und irgendeinen alten Depeche-Sound raushauen. Das holt mich ja komplett ab, tatsächlich.
Ja, ich könnte jetzt noch was spielen, dann verspiele ich mich wahrscheinlich. Warte.
Ja. Man hat auf jeden Fall eine Idee, was es ist. Das reicht doch erstmal schon für hier.
Ja, das reicht erstmal, ne? dann habe ich noch ein Snippet vorbereitet. Nochmal, wenn man jetzt in die Tiefenanalyse geht. Das ist jetzt wirklich hier wie nach dem Fußballspiel. Ja, wir gehen jetzt wirklich die Akteure durch, ja? Kommen wir zum nächsten. So, was hat der da gesagt? It's fucking cold here. War es aber auch
tatsächlich. Ich wollte gerade fragen, was er gesagt hat.
Ja, it's fucking cold here. Ihm war wohl etwas kalt.
Was eine Heulsuse. Soll er sich ein bisschen bewegen, meine Güte?
Ja, hat er ja dann auch. Und ich glaube, die Wuscheltour wurde dann tatsächlich nur noch getoppt 2 Wochen später oder 2,5 Wochen später, am 16.06. bei dem Gig in der Waldbühne, wo es so geplattert hat. Da gibt es ein Bootleg-Video von. Da rennen während des Lieds irgendwie rennen immer so Leute mit Schrubbern quer über die Bühne, um das Wasser darunter zu bürsten, ja. Und da hat er ja dann auch, glaube ich, direkt nach Policy of Twos die Schuhe ausgezogen, hat den Rest barfuß gemacht.
Ist ein reiner Jesus, ich sag's ja. Ja, das ist der Heiland.
So ist es, ja. Ja, Behind the Real war schon geil, ne?
War eigentlich immer geil. Auch irgendwie, ja. wenn man jetzt irgendwie eigentlich so durch diese Behind the Real Route 66-Kombo so ein bisschen verwöhnt, ja, aber doch, habe ich immer gemocht, auch tatsächlich in nahezu jeder Version, auch wenn es später nochmal kam, kann man nicht von jedem Lied behaupten.
Ja, das stimmt. Und wir hatten es schon angesprochen mit den Vogelfrauen, auch da habe ich jetzt nochmal ein kleines Snippet nochmal rein, weil es auch einfach so eine wunderschöne Stelle ist, wo ich jedes Mal Gänsehaut haben werde und wahrscheinlich am Dienstag auch wieder direkt heulen werde, weil es einfach so schön ist. Ne? Ich hau's mal eben rein.
Yeah.
Man hört auch sehr schön die Wetterlage beim Konzert. Der Wind, es war extrem, extrem windig dann auch nach dem Regen noch. Man hört das bei der Aufnahme, ist natürlich mit Mikro relativ weit hinten aufgenommen. Und man hört tatsächlich, wie der Wind den Sound dann so ein bisschen hin und her trägt. Ja. Aber finde ich, das war so ein nach wie vor schönes Stück. Ich hatte tatsächlich auch bei der Tour jetzt überlegt, naja, können sie Walking My Shoes weglassen? Eigentlich, das haben sie jetzt so oft gespielt. Aber ich bin happy, dass das wieder den Weg in die Setlist gefunden hat. Weil es einfach wunderschön ist. Und
das ist ein herausragender Song. Und ich glaube, der hat auch irgendwie nach dieser ersten Überraschung mit I Feel You, als man nicht so richtig wusste, Alter, wo geht die Band denn jetzt hin?
Ja.
Da war man ja so ein bisschen wieder versöhnt auch.
Ja, ist so.
Also ja. Ich will ja nicht leugnen, dass ich mich, was ist denn da los?
Ich habe jetzt nochmal hier ein paar Samples reingeladen, weil wir jetzt gerade ja bei Walking My Shoes waren. Muss ich gerade mal. So. So, wisst ihr, wer das gespielt hat? Das ist Fletch. So viel zum Thema, den sein Keyboard ist nicht angeschlossen.
Da müssen wir sowieso noch mal in einer Extra-Folge drüber reden. Wir haben ja da bei dir auch schon so ein paar Sessions gehabt und das staunt man dann tatsächlich, wie diese Sounds irgendwie auf dem Keyboard von Fletch verteilt sind. Aber wie gesagt, das machen wir ein anderes Mal.
Ja, aber das ist quasi, Martin hat dazu ja, hat dasselbe ja auf der Gitarre gespielt, um es einfach, sag ich mal, vom Sound echter hinzukriegen an die Originalversion vom Album, hat dann, ja gut, ich meine, das ist Ellens Handschrift, ne? Also der hat dann quasi die einzelnen Segmente schön in der Tonleiter von D bis C hoch, jede Taste irgendwie so eine Frequenz draufgepackt, ja. Aber ja, das ist, wir haben gesagt, wir wollen mal einmal nerdig sein, auch hier in der Session, ne?
Das muss auch mal sein, das müsst ihr auch mal aushalten dann jetzt.
Ja, so. Ist so.
Ja. Aber eigentlich wollten wir hauptsächlich irgendwie nochmal so diese Devotional-Tour hochleben lassen. Weißt du was, ich glaube auch, dass wir das nicht zum letzten Mal gemacht haben heute.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich hab auch noch ein paar Sachen vorbereitet. Soll ich noch?
Ich bin bereit noch. Ich habe auch noch Zeit.
Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Warte, ich muss mal jetzt wieder in meinem Zettelarchiv hier gucken. Da habe ich nämlich auch was Interessantes gefunden. So einen kleinen Postkartengröße. Irgendwie mit ganz schlecht Nadeldruck ausgedruckt. Ich halte es mal in die Kamera.
Kann ich nur super kacke lesen.
Ja. Depeche Mode Live 93. Einmaliges Angebot. Nur bei uns. Jedes Live-Videotape nur 50 D-Mark plus Nachnahmegebühr.
Ja. Das ist aber teuer.
Versand per Nachname. Du zahlst erst beim Briefträger. Lieferzeit circa 1 bis 3 Wochen. Irgendjemand aus Wetzlar gewesen. Keine Ahnung, wer es ist. Postlagernd, ja, logischerweise, ja. Das war ja höchst illegal, ja. Muss man sich mal vorstellen, was da für Schlitzohren unterwegs gewesen sind.
Wir haben jetzt hier die ganze Zeit Sounds abgespielt, also Original-Depeche-Samples, aber auch Bootleg-Ausschnitte. Wir haben hier Leute erwähnt, die Bootlegs aufnehmen und
verhökert haben. Nein, da haben wir keine Namen genannt. Nein,
haben wir nicht. Wir haben hier, wir beide, wir haben hier gleich schön die 8 auf dem Rücken. Die holen uns hier aus dem Studio raus und Das war's mit dem Podcast. Wir haben ja heute uns komplett zerstört, habe ich das Gefühl.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Ja, manchmal muss man auch ein bisschen was riskieren.
Ja, genau. Hier, Intro. Heute schaffen wir mal die 3 Stunden, oder?
Ja, locker.
Ja.
Nee. Mach du mal ruhig noch 20 Minuten so weiter. Ich würde mir dann ein Brot schmieren zwischendurch.
Genau. Ja, nee, wie gesagt, wir waren ja jetzt schon fortgeschritten im Konzert. Wie gesagt, Never Let Me Down Again habe ich in Erinnerung. Da war das Wetter dann tatsächlich schön am Ende. Wie gesagt, ich konnte mit den Armen nicht wedeln wegen meiner geprellten Lunge. Ja. aber da vielleicht auch nochmal irgendwie so einfach zum Genießen lassen, weil das jetzt auch nochmal aus der Nerdy-Abteilung, ich habe das immer geliebt bei der Devotional-Tour, wenn Dave nicht immer alles komplett mit durchsingt. Also hat er ja gerne bei Policy of Truth oder bei Behind the Wheel, dass er dann das Mikro ins Publikum hält und dann hörst du eigentlich nur so die Stimme von Martin hinten dran. Ja.
Macht er ist aber auch zwischendurch einfach verbaselt. Also auf der Tour deutlich öfter als sowieso.
Hat er aber tatsächlich lange nicht mehr gemacht. Also bei Policy of Truth, was das letzte Mal passiert, in Leipzig 2009. Und Never Let Me Down Again, das letzte Mal, glaube ich, auch Universe Tour, wo er dann so das Publikum hat singen lassen. Ja. Und dabei habe ich auch einen ganz schlimmen Fauxpas entdeckt, weil ich habe mich da so drüber gefreut, dass das hier in Frankfurt auf dem Konzert letztendlich so gewesen ist. Ja. Und da haben die doch diese Live-Mitschnitte verkauft, die Banausen, ne? Und dann höre ich mir das an hinterher und denke so, nee, das ist nicht Frankfurt. Das ist nicht die Aufnahme aus Frankfurt, weil das da haben die ganz wild zusammengeschnippelt, die Vögel.
Schweine.
Frechheit, ne? Nee, aber ja, Never Let Me Down Again. Vielleicht nochmal. Also das meine ich jetzt, ne? Auch schön so eine Rolle da am Streichen, weißt du, dass, wenn du aufnimmst, immer... und so weiter. Ich blende es mal auf, dass wir unter den 30 Sekunden bleiben, dann sind wir nämlich hier GEMA-frei fein raus. Ne? So.
Ja, das freut mich, dass so deine kriminelle Energie, dass sich das gehalten hat auf jeden Fall.
Ja, ne? Also ein Traum, ja.
Nee, aber ohne Kack irgendwie, jetzt habe ich so unfassbar Bock auf diese Konzerte nächste Woche.
Ja, frag mich ja, ich bin heiß wie Frittenfett. Ja.
Fritten.
Gibt es in Belgien, werden wir Fritten essen, oder? In Antwerpen.
Ja, das können wir ja noch kurz sagen.
Oder ist das Holland? Ich weiß gar nicht. Nee, ist Belgien. Antwerpen ist Holland, ne? Belgien, sorry.
Logisch. Antwerpen ist Belgien, aber Pommes können sie beide.
Pommes können sie beide, ne? Aber Belgier sind auch natürlich noch bekannt für gutes Bier.
Mm. Ja, außer diese Kirschgeschichten und sowas.
Ja,
Punchen auch gerne.
Das jetzt nicht, ja.
Aber wir sind ja auch so Leute, wir lassen uns sowohl auf das lokale Bier ein, sind aber auch nie böse, wenn wir auf was Bekanntes ausweichen, was jetzt irgendwie eher aus unseren Gefilden kommt. Wir sind Leute, die kommen alkoholtechnisch zurecht im Ausland.
Zum Beispiel gerne auch in Frankfurt hier mal einen Apfelwein, ne?
Ja. Ja. Und da schließt sich der Kreis mal wieder.
So ist das. Ja, da ging dann, ja, ging Hannover gab zu Ende. Ich weiß noch vom Ausgang des Konzertes, also Auslass, das war eine mittelschwere Katastrophe. Also muss ich das vorstellen, irgendwie so ein Sportplatz. Wie er in jeder Kreisklasse bebolzt wird, also so eine Location war das, ja, und genauso war natürlich auch diese Ausgangssituation da. Also ich kann mich da nur dran erinnern, dass es war ein ganz übles Geschiebe und Geschubse. Die Leute haben dann teilweise irgendwie da vor diesen Zaun geklebt und sind nicht mehr nach links und rechts gekommen. Da muss man sagen, da hat sich die Konzertwelt schon ein wenig weiterentwickelt in den vergangenen Jahren, ja. Also was so Einlasskonzepte und Auslasskonzepte und so weiter angeht, ja.
Ja, aber es muss immer erst was passieren, weißt du? Dann verändern sich so Dinger.
Ja, wahrscheinlich.
Aber
so,
stimmt,
ne?
Schon. Jetzt irgendwie so, seit wir jetzt hier so seit ein paar Wochen immer solche alten Geschichten Revue passieren lassen, ist echt heftig, ne, wie sich so die ganze Konzertsituation so verändert hat über die Jahre.
Ja, in der Tat. Ja,
ich habe mir jetzt ein bisschen irgendwie, ich hab mich jetzt hier ein bisschen, so den Mund fusselig und auch sehr trocken tatsächlich. Das wird jetzt auch nicht besser dadurch, dass wir gerade darüber geredet haben, dass wir nächste Woche auf Konzerten sind und da auch schlimm am Glas was machen werden. Also ich habe jetzt auch nicht nur Normaldurst, weil ich so einen trockenen Hals habe, ich habe auch direkt Bierdurst jetzt schlimm.
Ah, nee, ich bin heute erstmal raus.
Ich wollte eigentlich eher so drauf hinaus, lass mal hier langsam jetzt hier
einen Deckel drauf. Ich glaube, wir müssen noch eine weitere Devotional-Sonderfolge machen, weil ich habe tatsächlich auch noch ein anderes Highlight rausgesucht. Halte ich dir auch noch mal in die Kamera. Ne? Aber das, und zwar ist das New Life Magazin, Februar 1994. Und da ist Sex and Drugs and Depeche Mode, a Tour Story. Da würde ich auch gerne das eine oder andere rauszitieren, insbesondere, weil das von unseren lieben Freunden Niggels aus Münster geschrieben wurde, dieser Bericht. Ja, Kasi, du bist ja auch dabei gewesen bei dieser UK-Tour, ne, von während der Devotional-Tour. Das waren ja die Abschlusskonzerte Europa. Ja, und ja, da nur was uns damals bewegt hat. Ja, ich nehme jetzt einfach nur den Abschluss hier raus. Ja, das Konzert in der Londoner Wembley Arena, das war dann am 20.12. oder so, gehörte wohl zu den Besten der Devotional Tour und bildete einen glanzvollen Abschluss als letzter Auftritt des Jahres 93. Vielleicht auch Depeche Modes letzten Auftritt auf europäischem Boden überhaupt. Denn wer weiß, ob Depeche Mode jemals wieder touren werden. Selbst eingefleischte Fans denken darüber eher pessimistisch. Das war, ja. Das ist ja das,
das was uns... Das hast du mir ja schon irgendwie vorgespielt, als wir uns irgendwie besprochen haben. Was wollen wir denn machen? Vorgespielt, vorgelesen. Und da ist uns das ja irgendwie auch schon erstmal, oder da ist uns ja erstmal so bewusst geworden, wie lange diese Geschichten einfach so schon so laufen, ne? Dass man, A, ging das da los, dass man über die Musik redet, die hören sich gar nicht mehr so an wie sonst. Und das andere war dann halt irgendwie, oh, werden die überhaupt noch weitermachen? Werden wir die nochmal live sehen? Das war alles schon irgendwie so früh in den 90ern so der Fall. Das hat sich einfach bis heute so durchgezogen.
Ja gut, man muss ganz ehrlich sagen, nach der Devotional Tour, ne, dann 95 ist ja dann Ellen ausgestiegen, 96 dann das Fiasko um Dave. Also da muss man schon, also das zeichnete sich logischerweise da schon so ein bisschen ab. Also die Tour muss ja ein Raubzug am Körper der beteiligten Glieder der Band und auch der ganzen Crew gewesen sein. Ne? Also
ja, das war an allen Ecken und Enden irgendwie übertrieben. Aber es lief, weißt du, die Kasse füllte sich unfassbar von Konzert zu Konzert. Da dachte man sich einfach irgendwie, komm, da hängen wir noch ein bisschen was dran. Das nehmen wir noch hier mit, die ganze Rutsche. Ja, und das hat offensichtlich der Band auch nicht so richtig gut getan. Und da waren wir dann tatsächlich danach an dem Punkt, wo man dachte, ja, das kann es hier schon gewesen sein. Mhm. Das ist irgendwie so, für den Schluss ist es jetzt deprimierend. Hast du noch so einen kleinen Stimmungsaufheller?
Nee, und genau deswegen, sag ich ja immer, einmal ist keinmal. Also, ne, alle, die das hören, die jetzt Memento Mori Tour geplant haben, man weiß es nicht, ob die nochmal kommen. Ey, nimmt so viel mit, wie es geht, ja?
Absolut.
Absolut, ja.
Und haben wir noch Tickets über? Nee, ne?
Ein paar haben wir, glaube ich, noch. Ja, Frankfurt haben wir noch reichlich, aber das ist ja auch hier, weil es Heimspiel ist, ne? Ja, wir können ja mal eher im Podcast können wir mal eine Karte verlosen, quasi. Was hältst du denn davon?
Habe ich kein Geld für.
Nee, ich eigentlich auch nicht.
Wir können uns schöne Karte abkaufen, so.
So.
Ja, wir, vielleicht können wir tatsächlich mal über sowas nachdenken. Wir müssen mal ein ganzheitliches Podcast-Konzept machen. Was kann man verlosen? Ja. Was für Jingles brauchen wir? Jetzt gerade bin ich auch wieder so angefixt von den ganzen...
Zum Beispiel könnten wir meine Briefumschläge von den Devotional-Tour-Tickets könnten wir verlosen.
Willst du die echt nicht behalten? Wer weiß, was die mal wert sind.
Natürlich behalte ich die.
Und zack, hat sie der Burmeister, weißt du?
Ja, apropos Burmeister, der kommt jetzt witzigerweise, der kommt im Herbst ein neues Buch raus, wo es um Depeche Mode live geht. Ja, lieber Dennis, wir würden uns auch mal hier wir würden auch hier die Bücher mal reviewen für dich. Ja, kannst du uns mal was zuschicken? Ansonsten kaufe ich es natürlich auch. Musst du nur rumschicken,
genau.
Nee, weil er hatte da neulich schon mal ein Bild im Status. Also er ist ja auf mit Sascha, die sind ja auf Sammelsorium gegangen und haben sämtliche irgendwie unbekannte Bilder von Depeche Mode Konzerten versucht zu bekommen, ja. Und er hatte dann tatsächlich auch mal ein Bild bei Facebook drin über ihre Buchseite, so nach Motto, ja, wer erkennt sich wieder? Und ich habe mir das Bild angeguckt, das ist quasi von der Bühne nach hinten fotografiert. Du siehst hinten den im Sportpark gab's und du siehst hinten den Turm, wo das Mischpult drin war, ja. Und ich denk so, das war genau so die Ecke, wo wir gestanden haben. Ja? Und da habe ich dieses Bild analysiert und dann siehst du da tatsächlich den kleinen Ost stehen mit dem Kai zusammen. Ja?
Das ist ja unfassbar. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wir standen irgendwie echt sehr mittig und nicht so nah an der Bühne, wie ich es gerne gehabt hätte. Mehr habe ich nicht mehr griffbereit an Informationen. Manchmal will mich, glaube ich, auch mein Gehirn einfach schützen. Und blendet manche Sachen aus.
Ja, es war auf jeden Fall, war die Devotional Tour. Es war eine sensationelle Zeit. Auch die, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, die Releases. Allein, also die Vinyl-Releases von der Songs of Faith in Devotion, auch die CDs. Wie hochwertig schön diese Kombination aus Matt und Hochglanz. Das ist irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, wenn ich mir so eine Platte angucke, dass ich dann feuchten Schlüpper kriege, ja. Aber es kommt aber schon nah ran. So. Es ist schon, kommt schon nah dran, ne? Also es ist echt, das war echt ein Gesamtkunstwerk, ja.
Und, doch, das auf jeden Fall. Und, naja, wir kommen auf jeden Fall nicht.
Und ich freue mich, und jetzt damit kriegen wir einen guten Abschluss hin, Kasi. Warte, lass mich jetzt noch ausreden. Und ich freue mich, dass mit der Memento Mori mal wieder so etwas geglückt ist. Also das Album ist toll, das Album hat ein super schönes Artwork, ja.
Mhm.
Und ich finde es, meiner Meinung nach, das beste Depeche Mode Album in den 2000er Jahren.
Also das Beste seit...
Somit seit
Ultra, der Devotional oder siehst du da noch Ultra noch eher besser jetzt?
Also Ultra sticht natürlich raus durch diesen grandiosen Opener mit Barrel of a Gun.
Mhm.
Ansonsten, wenn du es über die ganze Länge hörst, sind da auch Songs dabei, die eher so ein bisschen nicht so gut sind. Sagen wir es mal so, ja.
Und darüber wird zu reden sein, wenn wir dann mal vielleicht irgendwann unsere Memento Mori-Besprechung machen.
Das, ja, aber Memento Mori kannst du komplett durchhören. Da ist nicht ein schlechtes Lied drauf.
Ja. Das stimmt.
Und selbst die Gore-Nummer ist echt mal wieder eine, die man echt sehr schön und sehr gerne hören kann.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir freuen uns ein bisschen auf die Konzerte.
So sieht's aus.
Ja, das ist ja nicht nur irgendwie auch, juhu, endlich geht's wieder los. Das bedeutet ja für mich auch, ich sehe euch ballerbieren nach einer ganzen Weile endlich mal wieder.
Ja.
Das darf man nicht unterschätzen.
Morgen heißt es, Koffer packen und dann sehen wir uns, glaube ich, auch viele aus unserem Hörerkreis, sehen wir uns am Dienstag, denke ich mal, in Amsterdam.
Mhm. Das bedeutet natürlich auch...
Sigodom, ne, heißt, glaube ich, die Halle, ja.
Sigodom, ne?
Sigodom, genau.
Und das bedeutet aber auch irgendwie, das wird schon passiert sein, wenn wir das hier ausstrahlen.
Stimmt.
Toi, 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 dass wir pünktlich Freitag damit rausgehen. Da sind wir nämlich dann, ja, da sind wir schon in Belgien.
Ja.
Und haben zweimal Amsterdam hinter uns. Oh, jetzt merke ich das auch mit dem Tröpfchen im Schlüppi.
Hm. Ich glaube, es wird eine ziemlich gute Woche. Und auch ein schöner Christi Himmelfahrt Donnerstag wird das werden. Nicht sinnlos mit dem Bollerwagen einfach irgendwo in eine Landschaft rum und sich irgendwie Bier in den Kopf stellen. Nee. Wir sind da schön am Puls und schnuppern Depeche-Luft. Es wird großartig.
Mann.
Ich muss mal gucken, welche Shirts ich rauslege. Was ziehen wir denn an? Auch das müssen wir noch klären. Aha. Aber das werdet ihr dann sehen, ja, wenn wir uns sehen. Also von daher.
Wenn nicht, dann erzählen wir es euch in der nächsten Folge.
So machen wir das. Ich würde sagen, das haben wir doch geschafft heute, Kasi.
Das war auch ein hartes Stück Arbeit, ja. Ne? Mein lieber Schwan. Das ist noch, diese Zeitreisen sind noch anstrengend. Das macht mein Gehirn nicht lange mit, sowas.
Ja, deswegen muss man immer so Sachen aufheben und im Kellerarchiv dann mal suchen gehen und dann findet man alles wieder. Und dann kommen so kleine, ist es wie Puzzleteile, setzt sich das dann zusammen. Sehr schön. Kasi, ich wünsche dir viel Erfolg beim Kofferpacken.
Und ja, dann, ebenso. Es war mir eine Freude.
Dann sehen wir uns am Dienstag, würde ich sagen, ne?
Dienstags liegen wir uns dann schon in den Armen.
Es wird ein Traum. Ich wünsche allen Zuhörern auch einen guten Start in die Tour. Genießt es. Es ist mal wieder ein Highlight. Ja, mehr so sagen wir nicht.